erwarte mich vom Katholikentag sehr viele Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen in einem durchaus für uns Süddeutsche eher säkularen Umfeld. Wir sind gerade in einer hochspannenden Zeit und politisch ist hier klar zu setzen, es geht um Versöhnung, es geht um Verbindung, es geht um Einheit, es geht um Brückenbauen und nicht um Trennung. Das ist vielleicht hier gerade in Thüringen eine sehr klare Aussage, die die Katholiken vielleicht treffen können, um auch dann die anderen ein wenig mitzunehmen und anzustecken.
Ich erwarte mir, dass wir hier ein großes Fest gemeinsam feiern. Ausgelassenheit, Engagement, Esprit, Kreativität. Und wir haben unsere Initiative, unsere Kampagne Aufstehen für Demokratie und Menschenwürde auch dabei und werden davon auch ein bisschen erzählen, weil wir wollen aufstehen jetzt vor der Europawahl für Menschenwürde und Demokratie und die Leute animieren, wählen zu gehen.
Ich bin hier zum Katholikentag gekommen, um mich meines Katholischseins zu versichern. Wir Christen sollen das Salz der Erde sein und ich denke, dass wir in der politischen Situation und in der gesellschaftlichen Situation Deutschlands einiges zu sagen haben und das sollten wir auch tun.
Zukunft hat der Mensch des Friedens. Querschnitt vom 103. Katholikentag in Erfurt. Eine Sendung von Ulrich Pick.
Und dazu begrüße ich Sie recht herzlich. Katholikentage zählen, ebenso wie evangelische Kirchentage, zu den großen Foren unserer Republik, auf denen nicht nur der christliche Glaube zelebriert, sondern auch über wichtige gesellschaftliche und politische Themen diskutiert wird. Im Mittelpunkt des heute zu Ende gehenden Katholikentages in Erfurt standen somit nicht nur innerkirchliche Fragen wie die Mitbestimmung der Laien und Geschlechtergerechtigkeit, sondern auch politische wie der erstarkende Rechtspopulismus im Land oder die schwierige Suche nach Frieden, beispielsweise in der Ukraine und im Nahen Osten. Nicht umsonst lautete ja das Motto der Veranstaltung: Zukunft hat der Mensch des Friedens. Den Auftakt unserer Sendung soll aber noch ein anderer Aspekt bilden, nämlich die Tatsache, dass der Katholikentag in Ostdeutschland stattfand, wo kirchliches Leben die Sache einer Minderheit ist. Der Anteil der Katholiken in und um die thüringische Landeshauptstadt beträgt nicht einmal 10%. Der Christen insgesamt liegt etwa bei einem Viertel der Gesellschaft. Entsprechend hieß es von Seiten der Katholikentagsveranstalter, dies ist kein Heimspiel. Der Katholikentag in einem areligiösen Umfeld. Eine Spurensuche von Ulrike Bieritz.
Der Dom in der Mitte Erfurts ist schon von Weitem zu sehen. Zu besonderen Anlässen läutet die größte freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt, die Gloriosa, wie jetzt zum Katholikentag. Das mögen auch die, die keinen Bezug zur Kirche haben. In Erfurt im Osten Deutschlands kennt man sich damit aus, wenige zu sein. Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, konstatiert:
Wenn die DDR in einem erfolgreich war, dann war es die Entchristianisierung. Und das ist kein Erfolg.
Und so sind katholische und evangelische Christen schon lange zusammengerückt. Ökumene ist Alltag. Minderheit, das sind die Ostdeutschen auch auf dem Katholikentag. Und so mancher aus dem Westen angereist hat damit die eigene Zukunft vor Augen. Angelika Maucher aus Augsburg.
Die Sorge ist die, dass eben das, was der Glaube an hilfreicher Botschaft fürs Leben hat, dass das nicht mehr wahrgenommen wird, dass man gar nicht um die Schätze weiß, keinen Zugang mehr findet. Und das finde ich die Herausforderung für die Kirchen, dass sie so anschlussfähig bleiben, dass die Menschen überhaupt noch dort suchen, wenn sie Lebens- und Glaubensfragen haben.
Im 35. Jahr des Mauerfalls wird auf dem Katholikentag darüber diskutiert, wie es ist, Christ zu sein in einer entkirchlichten Welt. Der Theologe Eberhard Tiefensee sagt ganz nüchtern:
Es ist vorbei und kommt nicht wieder. Nostalgie sollten wir uns verbieten, denn wer ständig in den Rückspiegel schaut, fährt gegen den Baum.
Valerie Schönjan aus Berlin, die selbst ohne Kirchenbezug groß geworden ist, sagt dennoch:
Gleichzeitig glaube ich, dass das Bedürfnis nach etwas, was der Wesenskern der Kirche ist, auch immer größer geworden ist und wonach gerade irgendwie alle Menschen suchen, nämlich diesem Hoffnungsding.
Wie können hohe Erwartungen, die es bei denen gibt, die mit Kirchen nichts mehr zu tun haben, erfüllt werden? Damit beschäftigen sich die ostdeutschen Gemeinden. Ein innerkirchliches Problem, zitiert der Leipziger Propst Gregor Giele.
Wir geben Antworten auf Fragen, die keiner stellt, weil auf die Fragen, die gestellt werden, wir oft keine Antwort haben.
Er warnt aber auch vor zu viel Nostalgie, wenn die Kirche als Schutzraum für Andersdenkende gelobt wird. Bischof Georg Betzing, Vorsitzender der katholischen Bischofskonferenz.
Das kommt ja auf uns auch zu. Wir werden weniger, wir werden ärmer, wir werden älter. Und da ist die Frage, wie wollen wir denn Kirche in Zukunft sein? So als kleine, feine Herde oder Salz der Erde in der Suppe der Gesellschaft?
Der Weihbischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Matthias Karrer, ergänzt.
Wir können vom Osten lernen, wie man als Christinnen und Christen, als kleine Minderheit trotzdem kreativ seinen Glauben leben kann und die Gesellschaft mitgestalten kann. Wir kommen aus der Mehrheitsgesellschaft her und viele unserer Gemeinden tun sich richtig schwer, sich zu transferieren in diesen anderen Blick. Und von dem her ist es für uns hier ein Lernen.
Aus Kirchenkolumbarien zu machen, andere, kleinere Gottesdienstformen, viel stärkere konfessionsübergreifende Zusammenarbeit, sind Ideen, die durchaus in den Westen exportiert werden könnten. Daniel Richter aus Halle verweist auf die Lebenswendefeiern, die es inzwischen in einigen Regionen gibt.
Das richtet sich an konfessionsfreie Jugendliche in der 8. Klasse als Alternative eben zur Jugendweihe. Und das ist ein Angebot, wo Jugendliche Kirche erfahren als etwas, was halt die Leute begleiten kann. Und dadurch, dass ja auch viele Leute nach und nach leider aus der Kirche austreten, ist es natürlich eine Chance, um zu zeigen, hey, Kirche hat Interesse an eurem Leben und wir würden euch gleich ein Stück weit begleiten, ohne direkt einzuverleiben.
Er ist davon überzeugt, dass dieses Projekt in spätestens 10 Jahren auch in den westdeutschen Bistümern angekommen ist.
Seit Freitag steht fest, die Ukraine darf deutsche Waffen auch gegen Ziele auf russischem Territorium verwenden. Doch welche Folgen wird diese Entscheidung haben? Und wird sie helfen, dass der Krieg in der von Moskau angegriffenen osteuropäischen Republik jetzt schneller zu Ende geht? Darüber wurde auch auf dem Katholikentag in Erfurt debattiert, und zwar in Gegenwart zahlreicher Experten aus Politik und Gesellschaft. Allen voran Bundeskanzler Olaf Scholz, wie Oliver Buchholz berichtet.
Auf die aktuelle Debatte, inwieweit die Ukraine Waffen aus Deutschland gegen Russland einsetzen darf, ging Scholz nicht ein.
Wir müssen den großen Krieg vermeiden, den Krieg zwischen Russland und der NATO. Wir müssen gleichzeitig sicherstellen, dass die Ukraine ihre Unabhängigkeit und Souveränität verteidigen kann.
Und genau darüber und die von Kanzler Scholz angesprochene Angst um eine Ausweitung des Ukraine-Konfliktes wurde auch beim Katholikentag in Erfurt gerungen. Auch der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich zu Wort gemeldet.
Ich kann nicht leichtfertig sagen, ja, wir schicken keine Waffen oder ja, wir schicken Waffen, weil der überfallene Staat völkerrechtlich sich verteidigen können muss.
Wie also weiter die Ukraine unterstützen, ohne Deutschland, ohne die NATO, ohne die EU in das Kriegsgeschehen hineinzuziehen? Das war auch Thema bei weiteren Podien in Erfurt, die sich mit Krieg und Frieden beschäftigt haben. Auch der Fraktionsvorsitzende der EVP im Europäischen Parlament, Manfred Weber, hat sich dazu geäußert.
Putin testet uns jeden Tag aus. Er hasst die Art, wie wir leben, dass wir in Freiheit leben, dass wir in der Demokratie leben. Und deswegen ist meine Botschaft schon, ich glaube, wir werden dann Putin stoppen, dass er nicht weitermacht mit Provokationen, wenn wir Stärke zeigen, wenn wir Entschlossenheit zeigen, dass wir uns verteidigen.
Weber plädiert dafür, die Ukraine mit Waffen weiter zu unterstützen. Er fordert von der EU, eine gemeinsame Verteidigungsstruktur aufzubauen, die so stark sein müsse, dass sich niemand traue, sich mit ihr anzulegen. Der stellvertretende Generalinspekteur der Bundeswehr, Andreas Hoppe, unterstützt diese Forderung.
Glaubhafte Abschreckung kann ich nur mit Fähigkeiten, die auch auf der anderen Seite anerkannt werden. Das ist eben nicht nur Material und 100 Milliarden Euro, aus denen wir jetzt Material kaufen, sondern ich brauche die Menschen, die mit vollem Bewusstsein und Motivation diese Aufgabe übernehmen. Und dann ganz am Ende, wenn es denn nicht geklappt hat mit der Abschreckung, wovon ich erstmal nicht ausgehe, dann auch kämpfen können, um eben uns alle hier zu verteidigen.
Die Gesellschaft in Deutschland müsse sich mit der Frage auseinandersetzen, wie sicher der Friede in Europa sei und was sie bereit sei, dafür einzusetzen. So Hoppe weiter.
Wie kann ich mich engagieren, wenn es dazu kommt? Wo wäre mein Platz, wenn Putin uns angreift?
Eine wirksame Abschreckung könnte laut Europapolitiker Manfred Weber die Drohkulisse mit Atomwaffen sein. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf dagegen warnte ausdrücklich vor solchen Überlegungen.
Ich kann nur abschrecken, wenn grundsätzlich im Raum steht, ich bin auch bereit, die Dinger einzusetzen. Und das hätte eine massive Zerstörung von Welt, Mensch und Umwelt bedeutet, die wir heute nicht mehr nachholen könnten. Und das wäre meine Sorge bei einem europäischen nuklearen Schirm. Ich nehme solche Diskussionen wahr, meine aber auch, Abschreckung funktioniert nur, wenn wir bereit wären, die Waffen einzusetzen. Sind wir das? Wollen wir das wirklich? bedenken wir die Folgen.
Es waren kontroverse Diskussionen, die auf dem Katholikentag über Krieg und Frieden geführt wurden.
Ende Februar gaben die katholischen deutschen Bischöfe eine Erklärung heraus, in der völkischer Nationalismus als unvereinbar mit dem christlichen Menschenbild erklärt wurde. So nennen die Oberhirten die in Teilen rechtsextremistische AfD unwählbar für Katholiken und sperrten sich dezidiert gegen ein Engagement von AfD-Mitgliedern in kirchlichen Gremien. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken als Ausrichter des Katholikentages stellte sich hinter die Bischöfe und schloss AfD-Politiker von sämtlichen Veranstaltungen aus. Der Umgang mit Rechtspopulisten war somit auch ein wichtiges Thema in Erfurt. Wie das konkret aussah, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Lothar Bauer-Ochse. Sie haben sich umgehört. Wie wurde denn der Beschluss des ZTKs von den Besuchern der Veranstaltungen aufgefasst?
Also ich glaube, man muss sagen, dass das von der ganz großen Mehrheit der Teilnehmer befürwortet wird, unterstützt wird. Das ist ja eine Diskussion, die diese großen Christentreffen jetzt schon seit etlichen Jahren betrifft, den Kirchentag genauso wie den Katholikentag. Und die Entscheidung des Katholikentags war klar. Es soll kein Podium geboten werden für herausragende Vertreter der AfD. Und ich habe tatsächlich niemanden gehört, der gesagt hatte, warum habt ihr nicht den Spitzenkandidaten der AfD zum Beispiel eingeladen zum Gespräch, um ihn kontrovers meinetwegen in die Zange zu nehmen, sondern hier wurde generell eher skeptisch darauf reagiert, dass man sagt, man muss mit diesen Menschen reden, weil man weiß, sie nutzen solche Podien eher nur, um sich selber zu inszenieren.
Es war ja im Vorhinein davon die Rede, dass es eventuell zu Protesten kommen, zumindest aber, dass es Ärger geben könnte. Immerhin gilt ja das thüringische Erfurt, wenn man so will, als die Herzkammer der AfD.
Ja, Ärger hat es in dieser Hinsicht gar nicht gegeben. Es gab keine Demonstrationen, keine Menschen, die in Veranstaltungen gedrängt sind. Jedenfalls nicht bei diesem Thema. Es gab ja nur eine einzige Störung bei der Veranstaltung, auf der Bundeskanzler Scholz gesprochen hat. Das waren aber Klimaaktivisten, die sich dort eingemischt haben. Ansonsten sind ja alle Veranstaltungen tatsächlich sehr ruhig gelaufen und man kann an der Stelle nicht sehen, dass irgendjemand gegen diese Linie des Zentralkomitees der deutschen Katholiken vorgegangen sein wollte.
War es Ihrer Meinung nach denn eine kluge Entscheidung des ZTK, eine so rigide Haltung gegen die AfD zu fahren?
Aus Sicht der Veranstalter sicher auf jeden Fall, denn sie wollten ja insgesamt mit diesem Katholikentag ein Zeichen setzen, dass sich katholische Christinnen und Christen für eine lebhafte, eine wehrhafte Demokratie auch in Vielfalt und in Menschenwürde einsetzen. Und da war das natürlich wichtig, auch als Veranstalter eine klare Position zu beziehen, wenn man sozusagen von diesem Geist auch etwas überspringen lassen will auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Katholikentags.
Es gab ja auch ein großes Podium zum Thema. Der Titel lautete Umgang mit Rechtspopulismus. Sie haben das besucht. Wie stark war es besucht? Wie verlief es?
Es war gut besucht. Die Halle war ausgefüllt bis auf den letzten Platz. Es war ein starkes Podium von den Teilnehmern her und ich habe die Debatte wirklich auch als sehr beeindruckend empfunden. Einerseits ist deutlich geworden, wie die Dramatik ist, wie gerade politisch Aktive in ostdeutschen Ländern die Situation sehen. Sie haben auch geschildert, wie sehr auch politisch Aktive angefeindet werden, mit Mord bedroht werden, bei ihren Ständen in der Innenstadt plötzlich von Männern umringt werden, Frauen, auch junge Frauen, die ein Kind auf dem Arm haben, von Männern umringt werden, wie sie Nachrichten kriegen, wir werden dich nackt an der Laterne aufhängen, also richtig massiv bedroht werden. Selbst der sachsen-anhaltische Ministerpräsident Haselhoff hat davon berichtet. Also da ist sehr deutlich geworden, wie die Dramatik ist. Und dann ist aber auch immer wieder gesucht worden, was sind die Ursachen und was können wir tun? Und da ist einerseits eine große Ratlosigkeit, weil man hat keine einfachen Rezepte, einfach bei der Frage auch, warum verfangen eigentlich diese schlichten Botschaften der Populisten? Aber man hat gesagt, wir können noch aktiv werden, wir können die Demokratie retten, zum Beispiel, indem wir uns bewusst informieren, indem wir informiert wählen gehen. Auch die Demonstrationen wurden sehr gewürdigt. Eine Frau hat gesagt, wenn ihr in Düsseldorf auf die Straße geht, dann ermutigt das uns auch in Zittau.
Das war mein Kollege Lothar Bauer-Ochse. Vielen Dank. Ebenso wichtig wie die Diskussion gesellschaftlicher und politischer Fragen war auch die Auseinandersetzung mit dezidiert religiösen, sprich katholischen Anliegen. Mit dem Skandal um den sexuellen Missbrauch und dem anschließenden synodalen Weg herrscht eine intensive Debatte um die Notwendigkeit von Reformen. Und zwar unter Kirchenmitgliedern in Deutschland ebenso wie zwischen deutschen Bischöfen und dem Vatikan. Die Schlüsselworte lauten hier vor allem mehr Mitbestimmung für Laien und Geschlechtergerechtigkeit. Wie darüber auf dem Erfurter Katholikentag diskutiert wurde, davon berichtet Simon Berninger.
Am Katholikentagsstand des Katholischen Deutschen Frauenbundes herrscht Einigkeit. Der Klerus muss weiblicher werden, sagt Frauenbundpräsidentin Anja Karliczek.
Wenn wir die Kirche hier in diesem Land erhalten wollen, dann ist Frauen zu Weiheämtern zuzulassen nicht nice to have, sondern etwas, was existenziell ist für die Kirche hier vor Ort. Und ich erlebe hier ganz viele, die bereit sind, sich zu bewegen.
Es soll sich was bewegen für die Frauen in der Kirche. Das haben vor gut einem Jahr die deutschen Bischöfe und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken zum Ende ihres gemeinsamen Reformprojekts Synodaler Weg beschlossen. Der Wunsch, dass Frauen künftig zu Diakoninnen geweiht werden dürfen, ging an den Vatikan. Eine Kommission sollte ihn prüfen. Doch ohne das Ergebnis abzuwarten, entschied Franziskus vor kurzem, Diakoninnen geht nicht. Darüber empört zeigten sich auf dem Kirchentag der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, und die Katholikentagspräsidentin Irmestetter Karp.
Ich war irgendwie 2 Stunden geladen, wie Herr Witz, und dann dachte ich, komm, ganz cool, vielleicht kommt morgen eine andere Botschaft, wir bleiben dran.
Ich bin sehr überrascht, weil ich den Papst oft habe anders reden hören über die Frage des Diakonates der Frau, dass wir das wirklich haben können in der katholischen Kirche.
Ja.
Aber geht doch einfach, weiht doch einfach die Frauen, tut's doch einfach. Ja, jedem muss doch klar sein, dann ist ein Bruch geschehen. Also hier in Erfurt, das haben wir leider vor 500 Jahren erlebt.
Beide Spitzenvertreter sind sich einig. Ein Bruch mit dem Papst wie damals bei Luther, der in Erfurt studierte, will keiner. Frauen als Diakoninnen, aber die Mehrheit der deutschen Bischöfe und Laien. Wenn auch nicht alle, wie sich auf dem Katholikentag zeigt. Am Stand von Maria 1.0 fühlt sich die konservative Frauenvereinigung bestätigt durch das jüngste Nein von Franziskus zum Frauendiakonat.
Ich glaube, es ist ein falscher Weg, Leuten Hoffnung zu machen auf etwas, von dem wir wissen, dass es innerhalb der katholischen Kirche nicht realisierbar ist. Und wir denken, wir brauchen eine Bekehrung eigentlich der Herzen, eine Bekehrung der Gläubigen, auch wieder hin zum Glauben und zu einem Verständnis, was die Kirche eigentlich lehrt und warum sie es lehrt.
Die Frauenfrage also weiterhin offen in der katholischen Kirche. In Erfüllung ging dagegen jüngst ein anderer Reformwunsch aus Deutschland. Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare, die der Papst kurz vor Weihnachten erlaubt hatte. Auf dem Katholikentag ist die Arbeitsgemeinschaft Homosexuelle und Kirche aber über einen neuen Rückschlag aus dem Vatikan schockiert. Franziskus klagte kürzlich über zu viel, Zitat, Schwuchtelei unter Priestern und bekräftigte so das Verbot für Homosexuelle, Priester zu werden.
Ja, es ist skandalös und ärgerlich und ich finde, das ist jetzt angesagt, dazu auch nochmal eine Position zu beziehen, dass auch schwule Männer Priester werden können. Abgesehen davon, dass es natürlich viele Schwule gibt, die Priester sind, die sich aber in dem Kontext in den meisten Diözesen weltweit nicht outen dürfen. Und das schafft eine Form von Unterdrückung, da müssen sie sich verstecken, das macht sie erpressbar.
Michael Brinkschröter von der Arbeitsgemeinschaft Homosexuelle und Kirche hofft, dass auf dem Katholikentag weiter darüber diskutiert wird. Viel Beifall fand derweil der Vorschlag von Georg Betzing, den einzelnen Ortskirchen mehr Spielraum zu geben.
Wir brauchen eine Spiegelung der kulturellen Vielfalt, der gesellschaftlichen Wirklichkeiten, die sehr anders sind. Es geht nicht mehr alles zentral.
Das hieße etwa, Diakoninnen in Deutschland, ja, in anderen Ortskirchen, die nicht mitziehen wollen, nein. Aber auch da liegt der Ball vorerst weiter beim Papst in Rom.
Etwas mehr als 20.000 Besucher hatte der Katholikentag von Erfurt. Die deutliche Mehrheit von ihnen gehörte zur Altersgruppe 50+. Die Jugend war also in der Minderheit. Da meine Kollegin Claudia Barthe wissen wollte, inwieweit sich die junge Generation und die katholische Kirche wirklich entfremdet haben, hat sie in Erfurt eine Gruppe von 6 Firmlingen aus Mannheim mit ihren beiden Betreuern begleitet. Hier ihre Reportage.
Besonderen Eindruck hinterlassen hat bei den 6 Firmlingen aus Mannheim der 2. Abend. Die Nacht der Lichter mit Brüdern von Tessé im vollbesetzten Dom und mit vielen Lichtern. Auch dem 15-jährigen Jannis hat es gefallen.
Vor allem haben mir diese Kerzen gefallen, weil jeder hatte eine kleine Kerze und hatte sie in der Hand beim Sitzen. Und das war sehr schön ausgeleuchtet und der Gottesdienst war auch sehr schön.
Nach einem Bibelimpuls am Morgen mit Eckart von Hirschhausen zum Ukraine-Krieg hat sich die Gruppe aufgeteilt.
Niemand, niemand, niemand.
Während die anderen unterwegs sind, entspannen sich Hanna und die beiden Betreuer auf der Wiese im Innenhof der Predigerkirche. Dort tritt gerade eine Band auf. Alle drei sind noch ein bisschen müde. Sie haben in einer Turnhalle auf Isomatten geschlafen.
Ach ja, Nackenschmerzen, Kieferschmerzen. Insgesamt, man kann ruhig schlafen, auch wegen der Nachtruhe. Also man kann schlafen.
Der 16-jährigen Hanna, die sich selbst als queer bezeichnet, war es wichtig, beim Treffpunkt unterm Regenbogen vorbeizuschauen. Im Café hat sie ein Stück Regenbogenkuchen gegessen und einfach mal beobachtet, wie die Menschen um sie herum miteinander diskutieren.
Es war wirklich so, dass ich da gewesen bin. Einfach die Gespräche mitzuhören von nicht-queer-Menschen und queer-Menschen, die Diskussion und dass am Ende halt wirklich diese Einigkeit da war. Ich glaube wirklich, dass die Mehrheit der Katholiken nicht homophob ist, aber dass einfach die Minderheit lauter ist.
Den queeren Gottesdienst am Abend will sie auf keinen Fall verpassen. Pfarrer Daniel Kunz wiederum hat sich auf der Kirchenmeile vor dem Dom mit Kollegen aus Thüringen ausgetauscht. Interessant fand er, welche Erfahrungen die Diözesen hier mit der Feier zur Lebenswende für Jugendliche gemacht haben.
Was mir gut gefallen hat, war, dass da wirklich viele Jugendliche nochmal von Kirche erreicht werden. Das Ganze findet in der Kirche statt und es gibt auch einen Segen. Ich habe mal auch ein bisschen Infomaterial mitgenommen und werde daheim auch mal anregen, ob man nicht guckt, was in die Richtung anbieten zu können, weil wer jetzt nicht gleich die Hochform und Firmsakrament möchte, kann vielleicht auch so mit Kirche in Verbindung sein.
Auch Sonja, die als Betreuerin mitgefahren ist, hatte viele schöne Begegnungen. Sie findet, dass die Stimmung unter den Besuchern des Katholikentags diesmal wieder sehr entspannt und offen war.
Ja, da erlebt man halt immer wieder ganz viel an Katholikentagen, wenn man so über die Meile läuft oder durch die ganze Stadt irgendwie an allen möglichen Enden, ist dann ja doch irgendwie was. Und man hört immer wieder was und das finde ich total schön, das macht es irgendwie aus.
Was die Firmlinge am Ende von ihrer ersten Fahrt zum Katholikentag mitnehmen, das kann sie nicht beurteilen. Aber fest steht, dass alle mit vielen neuen Eindrücken nach Hause fahren.
Der Katholikentag von Erfurt ist zu Ende. Er war mit etwas mehr als 20.000 Gästen der Katholikentag mit den bislang geringsten Besucherzahlen. Wurden in Stuttgart vor 2 Jahren noch rund 1.500 Veranstaltungen angeboten, gab es diesmal nur 500, die allerdings recht gut besucht wurden. Ebenso war die Stimmung in Erfurt trotz des trüben Wetters ausgesprochen heiter und leicht. Das betonte auch Professor Thomas Söding, der Vizepräsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Mit ihm konnte ich ein Bilanzgespräch führen. Meine erste Frage lautete: Was war Ihr Highlight in Erfurt?
Das Highlight war die Stadt Erfurt. Das Highlight war die Bestätigung dafür, dass wir hier den Katholikentag am richtigen Ort gewählt haben und dass die Stimmung nicht nur gut gewesen ist, sondern dass wir auch über relevante Themen gesprochen haben.
Ihre Kollegin, die Theologieprofessorin Johanna Rahner, sagte im Interview, dass dies der politischste Katholikentag war, den sie je erlebt habe. Teilen Sie die Meinung?
Das war von Anfang an unser Ziel. Wir wollten ein politisches Zeichen setzen für die Demokratie und auch unser kirchliches Reformengagement zielt darauf, die demokratische Struktur in der Kirche zu stärken, damit auch die Kirche in der Demokratie mehr zu Wort kommt.
Die Neue Zürcher Zeitung hat dem Katholikentag vorgeworfen, ein, ich zitiere mal, hochfest linker Gesinnungstüchtigkeit zu sein, auf dem es an spiritueller Vielfalt fehlt. Teilen Sie diese Meinung?
Polemik kommentiere ich nicht. Es wäre schön, hier gewesen zu sein und dann hätte man gesehen, in welcher Intensität hier der katholische Glaube auch gefeiert worden ist. Ich denke einfach nur an die Abende, an denen sich der Domplatz immer in ein Lichtermeer verwandelt hat. Ein ganz starkes Zeichen dafür, wie fromm und wie politisch der Katholikentag ist.
Die Teilnehmerzahl lag ja mit etwas mehr als 20.000 noch einmal unter der vom Katholikentag in Stuttgart vor 2 Jahren, als es einen heftigen Einbruch gab. Wird das die Messlatte für die Zukunft sein?
Es war uns von Anfang an klar, hier in Erfurt punkten wir nicht in erster Linie quantitativ. Mir ist wichtig, dass wir qualitativ punkten. Das ist uns augenscheinlich gelungen. Und dann werden wir sehen, welche Zukunft die Katholikentage haben. Ich halte sie nach wie vor für die wichtigste Form von katholischer Kirche innerhalb der Öffentlichkeit. Das lasse ich mir nicht schlecht reden. Und natürlich wollen wir versuchen, besser zu werden.
Ich hake doch noch einmal nach. Das ist das zweite Mal, dass die Teilnehmerzahl unter 30.000 lag. Das ist
weniger als bei einem guten Bundesligaspiel zusammenkommt, heißt das nicht auf Dauer, dass die beiden Kirchen sich, um gerade ihre Stimme laut zu machen, zusammentun müssen, dass die Zukunft ökumenischer Kirchen dereist?
Ich glaube, wir dürfen uns durch die Entwicklung der Zahlen jetzt auch nicht verblenden lassen. Katholikentag in Stuttgart war die erste richtig große Veranstaltung nach Corona. Und dass wir jetzt hier in Erfurt nicht diese Zahlen bekommen, das ist ja völlig klar. Die Zahlen werden aber beim nächsten Katholikentag in Würzburg deutlich größer sein. Und da wollen wir mal hoffen, dass dann auch der Optimismus des Hochrechnens jedenfalls auch mal nachgefragt wird.
Zum Abschluss, was bleibt von Erfurt? Was nehmen Sie mit nach Würzburg?
Von Erfurt bleibt, es ist wichtig, vor Ort präsent zu sein. Es ist wichtig, nicht nur sich auf die Kuschelecken zurückzuziehen. Es ist wichtig, aus den Nischen herauszukommen. Und es ist möglich, von der eigenen katholischen Position heraus in einer interessierten Stadtgesellschaft, in einer aufgewühlten politischen Landschaft, Glaube und Vernunft zusammenzubringen.
Das war der Vizepräsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Professor Thomas Söding. Und das war unsere Zusammenfassung vom 103. Deutschen Katholikentag in Erfurt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Ulrich Pick, Zukunft hat der Mensch des Friedens, Querschnitt vom 103. Katholikentag in Erfurt.